Ja, der Heilige Geist, wer er ist, was er tut und wie er kommt, heute der dritte Teil, wobei ich nicht so ganz streng nach diesen Punkten gehe. Also wer er ist, war wirklich das Erste, es war auch das Fundament, es war wichtig. Was er tut, da sind wir noch dabei, da sind wir gar nicht fertig, also sein Wirken, wie er kommt, da sage ich dann auch noch einiges. Aber dann auch, wie wir damit umgehen und noch so ein paar Dinge, die dann eintreten, die wir beachten sollten. Also dieses Thema trifft so manches, was auch durchgeht. Es sind nicht nur so drei strenge Teile nacheinander, sondern zum Teil ineinander auch. Ich hatte es schon angedroht, heute geht es um die Gaben des Heiligen Geistes. Und ich hatte es schon gesagt, die Gaben des Heiligen Geistes sind nichts anderes im Wesentlichen als die Gaben, die Jesus hatte und die er gebraucht hat, um Gottes Auftrag auszuführen. Es gibt verschiedene Zusammenstellungen von diesen Gaben, die es da geben könnte, oder von Charismen, das kommt von Charis, Gnade, Gnadengaben, Gnadengeschenke. Wir finden da was in Römer 12, wir finden in 1. Korinther 12 etwas, in Epheser 4, 1. Petrus 4 auch. Ich beschränke mich mal auf 1. Korinther 12 heute. Und ich lese da mal, was ab Vers 7 steht, und zwar jetzt nach der Elberfelder Bibel, weil die dort wesentlich genauer ist. Die Lutherbibel ist dort ziemlich ungenau, die neue Lutherbibel 2017 etwas genauer, erfreulicherweise. Aber am besten immer noch die Elberfelder an der Stelle. Da schreibt Paulus, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung oder Prophetie, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, Plural beides, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Man kann diese Gaben jetzt einteilen. Aber was hier wichtiger ist, ist, dass Gottes Geist sie austeilt. Man kann die verschieden definieren und verstehen. Wichtiger ist, dass Jesus durch sie handelt. Und dass die Gemeinde durch diese Gaben aufgebaut wird und vorankommt. Man kann darüber auch streiten, ob das natürliche oder übernatürliche Gaben sind. Ich sage, diese Unterscheidung ist sehr menschlich, bei Gott gibt es die gar nicht. Warum nicht? Weil er alles geschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare, das, was wir sehen, was wir nicht sehen, das ist vor ihm eh eine Schöpfung, eine Wirklichkeit. Wir unterteilen die bloß in das, was innerhalb unserer Scheuklappen ist und das, was außerhalb unserer Scheuklappen ist und was wir nicht sehen und hören. Und das, was dann außerhalb ist, das nennen wir übernatürlich. Aber vor Gott ist es eins. Und ich würde es so sagen, Geistesgaben sind Gaben, die wir ohne den Heiligen Geist und ohne den Glauben an Jesus nicht hätten. Punkt. Gaben, die wir ohne den Heiligen Geist und ohne den Glauben an Jesus nicht hätten. Und zweiter Punkt, Gaben, durch die Jesus in seiner Gemeinde redet und wirkt. Gaben, durch die Jesus in seiner Gemeinde redet und wirkt. Mehr braucht es eigentlich nicht zur Definition. Und da ist es auch nicht unbedingt begrenzt jetzt auf 9 Gaben, die wir gerade in 1. Korinther 12 nennen. Woanders stehen noch andere dazu. Und dann kann man sich streiten, sind es 13, 14, 15, 16, 18, 20. Alles Unsinn. Gaben, die ich ohne den Heiligen Geist, ohne den Glauben an Jesus nicht hätte. Und Gaben, durch die Jesus in seiner Gemeinde redet und wirkt. Und wenn wir schauen, was Jesus so gemacht hat in den Evangelien, was er gesagt hat, was er getan hat, dann entdecken wir diese Gaben des Geistes. Er war oft mit Menschen im Gespräch, manchmal mit welchen, die ihm eine Falle stellen wollten. Da kommen mal Leute, die sagen, Rabbi, wir wissen, du bist ein ganz aufrichtiger Kerl, du redest den Leuten nicht nach dem Mund, dir geht es wirklich um Gott. Und sag mal, ist es einem gläubigen Juden erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Denn dann unterstützt man ja seinen Götzendienst und was macht man da? Das ist eine gute Frage. Wenn er ja sagt, wir sollen Steuern zahlen, dann verdirbt das mit dem frommen Volk. Sagt er nein, dann verdirbt das mit der römischen Regierung. Das ist auch nicht zu empfehlen. Also egal, was er antwortet, es ist falsch. Was sagt er? Er sagt als erstes, gebt mir mal so ein Geldstück. Das bedeutet schon zweierlei. Erstens, er hatte keins einstecken. Zweitens, kein frommer Jude trug so ein Geldstück im Tempel rum, weil da das Götzenbild des Kaisers drauf war. Und als dann die Spione so eine Münze ziehen aus der Tasche, sind sie schon zum ersten Mal entlarvt als Leute, die etwas tun, was kein echter Jude tun würde, normalerweise. Also schon ihre Heuchelei. Und dann sagt er, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott zusteht. Und denen klappt der Unterkiefer runter und sie ziehen Kopf ein und ziehen sich sprachlos zurück in ihre Zentrale. Auftrag gescheitert. Was hat Jesus gemacht? Er hat mit einem Wort der Weisheit geantwortet. Paulus nennt das hier so. Da hat Jesus nicht lange gegrübelt, was könnte ich jetzt sagen? Hat euch im Buch, Lexikon oder Gesetzesvorschriften nachgeguckt, was steht denn da, was sagen die Rabbiner, was sagen die Römer oder irgendwas, sondern ganz spontan kam ihm die Antwort sozusagen ein und er gab sie weiter. Und das ist ihm so von Gott zugefallen, sage ich mal, eingefallen oder zugefallen. Das ist ein Wort der Weisheit. Da geht es um die richtige Antwort auf Probleme oder geht es um Lösungen von Schwierigkeiten. Wenn man sich in einer ausweglosen Lage findet, da kann Gott in der Seelsorge so ein Wort geben, du machst das so und plötzlich ist die Sache klar. Das kann in Auseinandersetzung mit anderen sein, wie Jesus hier mit den Leuten diskutiert hat. Das kann bei Bauaufgaben sein, wie soll man das jetzt hier hinkriegen? Und plötzlich zeigt Gott, macht es mal so. Das kann bei Geldproblemen sein, da kriegt das her, klopft dort mal an, fragt den mal oder so. Wort der Weisheit. Oder Jesus redet mit einer Frau, die wollte ihn nicht reinlegen, die war ganz aufrichtig und so im Laufe des Gesprächs sagte er, hol mal deinen Mann her. Er sagte, ich habe keinen. Er sagte, genau, 5 hast du gehabt und der, mit dem du jetzt gerade zusammen lebst oder wohnst, der bei dir untergekrochen ist, ist auch nicht dein Mann. Wort der Erkenntnis. Woher wusste Jesus das? Es war verborgen, es konnte nur Gott wissen und die Frau wusste es, aber Jesus eigentlich nicht. Und Wort der Erkenntnis ist, dass Gottes Geist das, was nur er weiß oder was auf Gottes Herzen ist, was Gott sieht, uns mitteilt. Jesus kann ins Herz schauen der Menschen, auch ins Herz Gottes. Der Geist Gottes kann das genauso, kann ins Herz der Menschen schauen, er kann ins Herz Gottes schauen und dann kann er uns manchmal sagen, was da los ist oder was Gott auf dem Herzen hat. Oder kann zeigen, heute ist jemand da, der hat Schulterschmerzen in der rechten Schulter und Gott möchte das heute heilen und wir beten da mal oder sowas. Ja, er kriegt mit, das sieht Gott und er möchte das tun. Und da kommt einfach dieser Gedanke oder kommt einfach dieser Eindruck, man spürt es, man fühlt es. Vielleicht fühlt man da auch im eigenen Körper was, aber weiß plötzlich, das betrifft nicht mich, also nicht meine Schulterspinne, das betrifft jemand anders. Und dann wagt man es vielleicht mal auszusprechen und merkt, das stimmt tatsächlich und Gott heilt das auch noch tatsächlich. Also manchmal muss man auch in solche Dinge reinwachsen, ja, Erfahrung machen und merken, wie das funktioniert. Das, ja, Gott schenkt das und dann muss man schauen, wie man das erkennt und damit umgeht. Das nächste, Jesus untersucht einen Feigenbaum, er hat eigentlich Hunger, will was essen, findet aber nur Blätter, keine Früchte und er sagt, an dir soll niemals mehr eine Frucht wachsen, eine Feige. Und das Ding vertrocknet. Und die Jünger staunen und sagen, wie geht denn das? Und Jesus sagt ganz einfach, wenn ihr glaubt. Dann sagt er, wenn ihr Glauben habt, dann könnt ihr Berge hüpfen spielen. Also nicht, dass ihr auf den Bergen hüpft, sondern dass die Berge vor euch ins Meer hüpfen. Glaube Berge versetzender Glaube. Unmögliches glauben können. Und es geschieht, es wird möglich. Hier geht es um besondere Glaubenskraft. Also nicht um den Glauben, ich weiß, dass Jesus mein Herr ist und ich gehöre zu Gott. Das ist Voraussetzung. Ja, aber es gibt diesen besonderen Glauben, den man nicht immer hat und den auch nicht jeder hat. Jesus ist unterwegs, Nachmittag, will ein Kind heilen und es kommt die Nachricht zu spät. Das Kind ist tot. Und was sagt Jesus dem Vater? Keine Angst, glaube nur. Nur glauben. Und dann geht er zu dem Mädel, nimmt seine Hand, steht auf und es steht auf. Also er ist da ganz ruhig geblieben, er ist da nicht in Panik geraten, es ist zu spät, ach, was mache ich denn jetzt? Er wusste, Gott wird, egal ob die krank oder tot ist, vor Gott auch kein großer Unterschied, ich wecke die auf, ich bringe die zurück zur Gesundheit. Oder George Müller versorgt Waisenkinder und hat meistens kein Geld. Also er hat Tisch, er hat Kinder, er hat Teller, er hat Besteck, das tut er auf dem Tisch und um den Tisch. Kein Essen. Und dann betet er, danke, Herr Jesus, dass du uns auch heute Gutes zu essen gibst. Amen. Und dann geht die Tür auf, dann kommt so ein Bauer rein und sagt, war ganz unruhig, habe den Eindruck, ich soll Ihnen das bringen. Kann das sein, brauchen Sie das? Und er bringt einen Korb voll Lebensmittel und Sie können essen. Das ist Glaube. Es ist nichts da, aber er weiß, Gott wird für uns sorgen und er spricht es aus und es kommt. Gabe des Glaubens. Also dieser spezielle Glaube in einer speziellen Situation, Gott wird handeln, ich weiß das. Und das ist alles ganz einfach, wenn du die Gabe des Glaubens hast. Es kann sein, du hast mit einem Menschen, betest mit ihm oder hast eine Seelsorge, ist ganz schwierig, aber du weißt, Gott wird es lösen. Und vielleicht dauert es Jahre und du kommst nicht voran, aber du weißt, Gott wird es lösen. Dann bleibst du dran und hast die Geduld und hast diese Zuversicht, Gott wird sich kümmern. Das ist aber ein geschenkter Glaube, den kannst du nicht produzieren. Du weißt, du kannst es versuchen, aber das bringt nicht viel. Wo die Gabe des Glaubens wirkt, ist alles möglich, was Gott möglich ist. Ja? Im Glauben ist alles möglich. Die Gabe des Glaubens hat nichts mit dem Gehabe des Glaubens zu tun. Also, dass man an seinen Glauben glaubt und sich und andere unter Druck setzt. Das gibt's auch. Das ist nicht gemeint. Es ist ein Geschenk, dass man so glauben kann. Ja? Eine wichtige Rolle spielt bei Jesus der Heilungsdienst, das wissen wir aus den Evangelien. Er hat alle möglichen Krankheiten auf alle möglichen Weisen geheilt. Mal mit Schlammaufstrich, mal mit Handauflegung, mal mit Spucke, mal mit einem Wort nur, ganz unterschiedlich. Aber immer so, dass die Kranken gesund geworden sind. Welche Methode ist die beste jetzt von denen, die ich genannt habe? Welche funktioniert am besten? Lass mal probieren. So geht's eben nicht. Das ist eine bestimmte Methode, die immer funktioniert und wie das gemacht wird, so geht's nicht. Es steht zweimal der Plural, Gnadengaben der Heilungen im Urtext. Das ist also eine ganz große Vielfalt, das sehen wir schon bei Jesus, dass er die zwei Menschen dieselbe Weise geheilt hat. Er macht da kein Prinzip oder irgend sowas draus, wie wir gerne. Ja? Jeder Christ darf für Kranke beten und dann geschieht manchmal mehr und manchmal weniger. Und manche beten erfolgreich für Knochengeschichten, andere erfolgreich bei Migräne. Nächster hat eine Gabe bei Krebs zu beten und nächster hat mehr das innere Heilung, dass da was, dass Menschen heil werden und frei werden. Ganz unterschiedlich. Und so wie es Fachärzte gibt, ja auch für ganz verschiedene Bereiche, so scheint es auch auf dem Gebiet der Krankenheilung durchaus zu sein, dass es so Spezialisten auch gibt. Deswegen dieser Plural. Jesus hatte das natürlich alles in der Fülle, aber hat es dann sehr unterschiedlich gemacht. Du musst es nicht nachahmen, sondern du musst das, was Gott dir gibt, einfach tun. Ja, und das gibt es in ganz, ganz große Vielfalt, das teilt Gottes Geist zu. Natürlich kann man versuchen, mit Suggestivtechniken auch einiges dazu erreichen, wird auch gemacht. Aber Jesus kann die Leute so heilen wie zu allen Zeiten, wenn er Menschen hat, durch die er diese Heilungsgabe wirksam werden lassen kann. Oder eine davon. Und er tut es gerne. Ich möchte davon noch viel mehr erleben, als ich bisher erlebt habe. Einiges habe ich erlebt, vieles auch nicht. Ich denke, wir haben da Nachholbedarf noch, brauchen das noch viel mehr. Jedenfalls hat Jesus seine Jünger bevollmächtigt und beauftragt, Kranke zu heilen. Das ist also nicht ein Hobby von irgendwelchen Extremisten. Wenn er am Ende sagt, lehrt die Völker, die jünger geworden sind, alles zu praktizieren, alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe, dann gehört das dazu, auch die Kranken zu heilen. Hat er den Jüngern auch aufgetragen. Das ist da mit drin. Jesus hat auch gewaltige Wunder getan, deswegen haben wir hier die nächste Gabe, Gabe der Wunderwirkung oder wie es bei euch steht, müsst mal gucken, wie es eure Bibeln übersetzen. Kraftwirkungen, man kann es eigentlich gar nicht übersetzen. Energemata dynameon und dynameon. Energemata steht Energie drin, Dynamis ist Dynamit, verstehen wir auch. Also zwei Powerworte in Kombination, in der Mehrzahl noch, Energien, Wirkungen der Kräfte. Da gehören zum Beispiel Totenerweckungen dazu. Oder da wird ein sehr kreatives Wunder dazu gehören, wenn fehlende Beine nachwachsen oder sowas. Ja, gibt's auch, gab es schon schöpferische Wunder. Nach den Evangelien auch Dämonenaustreibungen, die werden auch so bezeichnet teilweise mit Krafttaten. Vielleicht gehört auch dazu, dass Menschen unter der Kraft des Geistes zu Boten gehen bei manchen, die für sie beten. Ich meine jetzt nicht, wenn man sie umschubst und sie gehen zu Boten, das ist hässlich und kindisch und Manipulation. Aber manchmal kommt durch Menschen so die Kraft Gottes, dass man die auch körperlich spürt. Vielleicht gehört das mit dazu. Jesus möchte mit seiner Kraft auch wirken. Auch da haben wir Nachholbedarf, meiner Meinung nach. Ich erlebe das nicht zu viel. Das nächste, was wir lesen, ist Prophetie oder Weissagung. Das ist dasselbe. Im Griechischen steht Prophetia, also Prophetie wäre das Entsprechendere. Fremdwort aber. Das ist von Gott inspirierte Rede. Dass jemand etwas von dem weitergibt, was Gott auf dem Herzen hat. Für den Einzelnen, für eine Gruppe, für ein Land oder für die Welt. Das kann sich auf die Gegenwart beziehen, das kann sich auf die Vergangenheit beziehen, dass da was aufgedeckt wird, was Gott dort noch sieht, was da vielleicht bereinigt werden muss. Das kann sich auf die Zukunft beziehen, was Gott vorhat. Jesus hat immer wieder als Prophet gesprochen, er wurde manchmal auch als Prophet bezeichnet, der Prophet aus Nazareth. Prophetie ist eine der wichtigsten Gaben, erklärt Paulus in 1. Korinther 14. Man könnte das jetzt auch ausführlicher behandeln, haben wir nicht die Zeit. Es geht dann nicht um neue Offenbarungen oder neue Dogmen oder sowas, sondern dass diese, was hier drin steht, ist ein dickes Buch. Und da weißt du ja nicht gleich, ja, was ist denn jetzt für den gerade heute da draus dran? Kann ich lange lesen. Also das, was prinzipiell in der Bibel drinsteht, für eine konkrete Situation an bestimmten Menschen zu einer bestimmten Zeit aktualisiert wird oder dass ein Update kommt. Also, dass es neu heute aufleuchtet, konkret wird. Wenn Propheten neue Dogmen verkünden, sind es Sektengründer. Und das haben wir auch einige. Also was ist Gottes Wort zur Lage jetzt? Was will Gott jetzt? Was sieht er? Was müssen wir von ihm her wissen? Was will er jetzt tun und was haben wir zu tun? Worauf haben wir uns einzustellen? Die Bibel sagt, Gott ist kein stummer Götze, er redet. Und Jesus sagt mal, was jedes Schaf kann, sollte auch jeder Christ können, nämlich die Stimme des Hirten hören, auch unterscheiden. Und Gottes Geist ist von Natur aus ein prophetischer Geist. Das erklärt Petrus schon zu Pfingsten, indem er Joel da zitiert und sagt, das ist genau das, Propheten, eure Söhne, Töchter, alle werden weissagen. Und in der Offenbarung auch nochmal, das sind immer die genannt, die das Zeugnis von Jesus haben, das Zeugnis Jesu. Und das wird an einer Stelle erklärt, was das ist. der Geist der Prophetie. Es sind Menschen gemeint, die zumindest ein Stück mitkriegen, was Gott auf dem Herzen hat und wie Gottes Wege sind, auch durch die Endzeit. Es müssen nicht alles Propheten sein, aber sie haben sowas wie eine prophetische Ader, ein prophetisches Gespür. Ihr merkt, da gibt es Abstufungen auch. Ja? Von, ich höre für mich ganz persönlich etwas von Gott, das sollte jedem Mal passieren. Aber auch bis dahin, ich habe einen anderen etwas weiter zu sagen. Das geht dann ins Prophetische hinein. Und andere haben das sehr stark, das wären dann Propheten direkt, ja, das Amt des Propheten. Wie gesagt, auf ganz verschiedenen Ebenen. Das kann in der Seelsorge anfangen, in der Familie, der Gemeinde, im Ort, im Land, der Welt. Es kann sein, man hat irgendwie einen Eindruck, einfach man weiß es plötzlich oder man sieht innerlich sowas vor sich. Manche haben eine offene Vision, die sehen das wie auf einer Kinoleinwand. Manche haben wie im prophetischen Trance, Ezekiel oder so, die sind direkt entrückt in diese Welt und das andere ist gar nicht mehr da für sie, so stark sind sie drin. Wobei ich sagen möchte, dass so ganz zarte Eindrücke, ganz leise Eindrücke oder Worte genauso wichtig sein können oder kostbar wie so ganz kräftige Sachen. Manche denken, erst wenn es richtig rumst und Gott brüllt oder so, ist es echt. Nee, es liegt vielleicht daran, dass du so stur bist und so ungehorsam, dass du es anders gar nicht mitkriegst, als dass Gott dich mal anbrüllt oder mal eine Ekstase bringt, damit du kapierst, was jetzt die Phase ist. Die Sprache der Liebe ist eigentlich leise. Da muss man sich nicht, da genügt ein Augenzwinkern oder ein bestimmter Blick schauen und ich weiß, was der andere sagen will. Und wenn ich mit Gott in Beziehung bin, kann das ganz, ganz zart sein. Ganz, dass man es gar nicht beachtet oft. Man muss lernen, erstmal drauf zu achten. Das könnte ein Reden Gottes sein. So fängt es an. Also verachtet es nicht, wenn das so ganz gering erstmal aussieht. Ja, es muss nicht ganz, ganz, ganz stark da was kommen. Das ist nicht eine höhere Qualität, wenn da ganz starke Eindrücke kommen. Gar nicht. Oft muss das dann, was man vielleicht so sieht, auch noch ausgelegt werden. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Das ist nochmal eine eigene Gabe unter Umständen. Oder muss man sich verständigen? Und dann ist ein dritter Punkt, wie wende ich das an? Auch da kann man noch Fehler machen. Ja? Deren extra Thema. Prophetie hat Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, ist ein bisschen ähnlich. Ja? Hängt damit zusammen, Gott redet, das nächste auch, was hier steht, Unterscheidungen der Geister, steht auch wieder im Plural. Jesus wusste immer, mit wem er es zu tun hatte. Er sah, ob jemand glaubte oder nicht, sofort. Er sah, ob es jemand echt meinte oder nicht. Er sah, was im Herzen ist. Er merkte sofort, wenn finstere Mächte im Spiel waren, musste man ihm nicht erklären, oder wenn es fromme Geister waren, aber nicht der Geist Gottes. Auch was heute so abgeht in der Welt und auch in der frommen Welt, in der Gemeinde, das kann menschlich sein, das kann seelisch sein, das kann vom Geist Gottes inspiriert sein, das kann von anderen Geistern kommen oder von dämonischen Mächten. Menschen können vom Geist Gottes erfüllt sein, sie können von anderen Geistern erfüllt oder von finsteren Mächten inspiriert sein oder von ihrer frommen oder unfrommen Seele gesteuert sein. Woran merkt man das? Das merkst du nicht an äußeren Dingen. Das merkst du auch nicht daran, ob sie was Richtiges sagen. Das ist kein Kriterium. Jedenfalls nicht das Wichtigste. Merkt man oft nicht im Inhalt. Dämonen können ganz fromm und religiös sein. Scheißfromm. Und es gibt viele religiöse Geister, gerade in Gemeinden und Kirchen. Das Problem ist nur, das Religiöse ist der Feind des Geistlichen, sage ich gern. Und je besser sowas getarnt ist, je frömmer das erscheint, desto raffinierter ist natürlich die Täuschung dann, ja? Und desto subtiler die Wirkung. Also wie kriegen wir das mit? Man sieht das oder man spürt es einfach. Man weiß es. Wenn man so eine Gabe der Geisterunterscheidung hat. Eine Gabe, die sehr, sehr notwendig ist. Die sehr, sehr selten ist. Ich treffe sie kaum. Und die Gott vermutlich nur reifen Christen anvertrauen kann, weil der Umgang damit sehr schwierig ist. Also wenn man die Dinge mitkriegt, das zu verarbeiten, ist eine Riesenherausforderung. Ich muss, weil wir noch mehr haben, das jetzt abkürzen. Ich könnte, wenn ihr wollt, mal Seminar 3 Einheiten über Gabe der Geisterunterscheidung oder halten. Dann könnten wir das ausführlicher besprechen. Nächstes, was Paulus nennt, ist Sprachenrede oder Sprachengebet. Das ist die einzige Gabe, von der wir nicht wissen, ob Jesus sie hatte.
Also steht da nichts drin, dass er das praktiziert hätte.
Brauchen wir es auch nicht, oder?
Ich sagte ja, es sind ja Gaben, durch die Jesus wirkt.
Ich denke, dass die Kommunikation zwischen Jesus und Gott, dem Vater, sehr perfekt war. Also, dass Jesus genau wusste, was er wann, wie betet, wie lange. Dass er keine Fragen hatte.
Und bei all denen, wo das nicht so ist, die also nicht immer wissen, was sie jetzt gerade wie beten sollen und wie lange, und wie der Wille Gottes jetzt ist, den sie beten sollen, da kann das Sprachengebet eine Hilfe sein.
Weil man da unabhängig vom Verstand und den eigenen Erkenntnissen und auch nicht begrenzt durch den eigenen Verstand und Wortschatz beten kann. Und ich weiß, was ich jetzt sage, das kommt bei Gott gut an, das ist das, was Gott jetzt gerade hören will. Und was für diese Lage richtig gut ist. Sprachenrede oder Sprachengebet heißt, ich kann in einer Sprache reden und beten, die ich nicht gelernt habe, die ich auch nicht verstehe, aber die ganz normal aus meinem Mund kommt, ganz normal rausfließt. Ich kann in dieser Sprache denken, ich kann in ihr flüstern, reden, singen, schreien, alles, was ich in der Muttersprache auch kann. Also ich überlege nicht in dem Fall, was ich jetzt sage oder sagen müsste, sondern spreche einfach die Silben aus, die gerade da sind. Und es fließt eine Sprache. Normalerweise kann ich damit anfangen, wann ich will, auch aufhören, wann ich will. Es hat also mit Ekstase genauso wenig zu tun, wie wenn ich Deutsch rede. Natürlich kann ich auf Deutsch mich in Ekstase reden vielleicht. Aber es hat erstmal damit nichts zu tun. Paulus sagt, die Sprache kommt aus dem Geist. Ich bete mit dem Geist, nicht aus dem Verstand. Der Verstand gehört zur Seele. Mit Geist ist ja die Dimension in uns gemeint, die an Gottes Geist andockt. Ja, unsere höchste Ebene, Leib, Seele, Geist, drei Dimensionen, auch extra Thema, wo ich mit Gott kommunizieren kann. Und da betet mein Geist, der Verstand ist da gar nicht gefordert. Das heißt, er kann sich durchaus auch mit anderen beschäftigen. Ich kann einen Vortrag hören oder mit jemandem reden und nebenbei still oder laut in Sprachen beten oder beim Autofahren, kann so die Zeit doppelt nutzen, weil einfach der Geist das so macht. Und auch wenn man nicht versteht, was man da sagt, die Erfahrung ist, oder Paulus schreibt es auch, wer in Sprachen betet, baut sich selbst auf. Das heißt, da wird das Innere gestärkt, der Glaube wächst. Vielleicht auch das geistliche Wahrnehmungsvermögen, was man so hat, dass man so doch ein bisschen mitkriegt, was so gerade Phase ist. Man wird vertrauter mit Gott und mit den Dingen Gottes und scheint auch Atmosphäre zu prägen in einem selber, dass da was geklärt wird, dass da was geistlich wird und dass vielleicht auch dann die anderen Gaben leichter zur Entfaltung kommen, weil da irgendwie so ein Boden bereitet wird oder das Feld bearbeitet wird, dass dann was anderes noch aufgehen kann. Möglicherweise war das Sprachengebet eins der Geheimnisse des Paulus. Jedenfalls schreibt er mal an die Korinther, Korinther 14, ich danke Gott, ich rede mehr als ihr alle zusammen in Sprachen. Also er hat das ständig praktiziert. Irgendwas muss ihn da bewegt haben dazu, dass er das immer gemacht hat. Vielleicht kam seine Kraft dorthin und dass er dann wusste, was er auf Deutsch sagen muss. Und ich denke, wenn jemand in der Kraft von Jesus leben möchte, ist das Sprachengebet ein wirkungsvoller Weg dazu. Gott schenkt das recht häufig, oft dann, wenn Gottes Geist einen erfüllt, also wenn er auf uns kommt, das zeigt die Apostelgeschichte immer wieder, hatten wir das letzte Mal, sind wir da ein bisschen durchgegangen. Viele sagen, es ist die geringste Gabe, weil Paulus das hier so am Schluss aufzählt. Das mag so sein. Er zählt es auch am Schluss auf, weil es ein bisschen übertrieben haben und meint, es wäre das Allerwichtigste. Nö, ist es nicht. Aber ich sage mal, wenn es so die geringste Gabe ist, dann ist das ein guter Grund, damit erstmal anzufangen. Nicht gleich so ganz hoch, ne? Fangen wir mal mit dem Kleinen an. Und in meiner Bibel steht mal, wer am geringsten treu ist, den kann Gott über Höheres setzen. Und da ist das gar nicht so verkehrt. Man fängt damit einfach mal an und schaut dann, was sich weiter entwickelt und was dort Gott schenkt. Es ist zunächst für den persönlichen Gebrauch und für das persönliche Gebetsleben bestimmt. In Gemeindeversammlungen, sagt Paulus, da sollte es dann zusammen mit der Gabe der Auslegung praktiziert werden. Es wäre die nächste Gabe, dass jemand interpretieren kann, sagen kann, wie das
gemeint ist. Wenn es allen das vertraut ist, im Gebetskreis, und so beten wir alle zusammen oder singen in der Sprache, das kann dort auch gut sein, aber wenn Außenstehende zumindest kommen, dann sollte es auf jeden Fall mit Auslegung sein, das schreibt Paulus sehr, sehr klar. Diese Auslegung ist auch wieder mit Prophetie verwandt, dass also jemand nicht die Sprache versteht, es kommt auch manchmal vor, dass er die Fremdsprache gerade spricht oder Ausländer da sind, aber er kriegt eine Eingebung, wie bei der Prophetie, und kann dann etwas im Deutschen oder in der Muttersprache wiedergeben, was das jetzt heißt. Ich habe da nicht so ganz viele Ahnung, aber ich halte es für möglich, dass so ein Wort, das einer vielleicht in der Sprache wörtlich übersetzt, zu Gott hin betet, dass Gott es bestätigt und das Wort dann an die Gemeinde als eine Art Prophetie richtet und sagt, ja genau, es ist so, was der gebetet hat, Gott, du bist groß und du wirst heute handeln, dass dann Gott sagt, ja Herr, ich bin groß und ich werde heute handeln unter euch. Also dass dann die Auslegung so kommt, dass das nicht ganz wörtlich ist, sondern praktisch so, dass die Gemeinde eben aufgebaut wird, ist Paulus rechnet, dass der Prophetie eigentlich gleich dann diese Auslegung. Von daher kommt das dann manchmal auch als Prophetie. Vielleicht ist es auch so, dass ein Sprachengebet einfach so die Atmosphäre so reinigt, dass der Boden bereitet wird, dass Gott dann redet und es kommt dann eine Prophetie. Also ganz genau weiß ich das nicht, weil ich die Sprachen auch nicht verstehe. Aber so in der Richtung scheint es zu sein. Soweit ganz kurz mal zu diesen Gaben. Die kann Gott sehr spontan geben, dass sie auf einmal auftauchen. Man weiß gar nicht, woher und warum. Ja, zu mir kam ein Mädel, sagte, ich habe gebetet in meiner stillen Zeit, plötzlich höre ich mich ausländisch reden, muss ich jetzt in die Nervenklinik oder was habe ich denn jetzt gerade? Ich sage, nee, hast Sprachengebet gekriegt und konnte ihr das ein bisschen erklären. Ja, die wusste das gar nicht, dass es das gibt und hatte auch nicht drum gebetet. Es kann dann also manchmal einfach überraschen. Und manchmal betet man drum und kriegt es dann. Es können sich auch unterschiedliche Gaben in einem Christen zeigen. Das muss nicht immer dasselbe sein. Manche haben manches sehr kontinuierlich und wachsen drin und reifen dann auch und werden dort erfahrener. Und dann kann aus so einer Gabe auch ein Dienst werden. Luther sagt immer Amt, er hat es immer mit dem Amt, aber eigentlich steht da Dienst, Dienst des Propheten oder so etwas, oder ein Heiler oder sowas in der Richtung. Davon schreibt Paulus dann am Ende von 1. Korinther 12, wo er sagt, es kann sich direkt solchen Dienste entwickeln. Nicht jeder hat alle diese Dienste, ist auch klar, ja, es gibt da Unterschiede, aber all diese Dienste sollten in der Gemeinde vorkommen. Und dann spricht Paulus nach dem 1. Korinther 12 und 13 von der Liebe, weil alle diese Gaben in der Liebe praktiziert werden sollten und müssen, sonst kann damit auch Schaden entstehen oder passieren komische Sachen. Mir hilft das Bild, wenn ich sage, die Liebe ist wie so der Fluss, auf dem die Schiffe der Gaben transportiert werden und fließen. Ja, und Schiffe, die haben die Gaben, die haben voll geladen, da kommt was, aber sollte auf dem Fluss der Liebe schwimmen und zu den Menschen geraten, damit sie es auch annehmen können und dass auch der Charakter von Jesus mit durchkommt bei dem, wenn ich diese Gaben gebrauche. Es gehört zusammen. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, jetzt so das Geisteswirken im Neuen Testament, dass wir es nochmal gebündelt haben. Er wirkt sehr, sehr vielfältig, nicht nur eindimensional. Ich habe mal so drei Grundlinien oder drei Dimensionen unterschieden. Gottes Geist wirkt am Menschen, das heißt, jemand erkennt, was ihm fehlt ohne Gott, ohne Jesus. Er erkennt, dass er ein Sünder ist, dass er Jesus braucht. Da ist die biblische Wahrheit, Jesus für mich, für mich. Und die Reaktion wird oft Umkehr sein, Buße, zum Kreuz kommen. Und wenn das passiert und wenn ein Mensch sich so öffnet, dann kommt Gottes Geist in den Menschen hinein, also sein Wirken im Menschen, er wird wiedergeboren, Christus in mir, die tolle biblische Wahrheit, die man auch ganzes Leben lang meditieren kann, was bedeutet das, dass Christus in mir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit und was alle da dran hängt. Da möchte sich der Charakter von Jesus auch ausbilden, er ist ja in mir, er möchte das dann durch mich ausleben, wie er ist. Frucht des Geistes. Und die dritte Dimension oder dritte Linie wäre, Gottes Geist kommt auf Menschen, er erfüllt sie, da geht es also um Überfluss. Da kommt wieder was raus zu anderen hin. Also ich bin so voll, dass es wieder zu anderen geht. Nicht nur für mich selber, sondern für andere. Dienstgaben sind für andere, nicht für mich zuerst. Deshalb die Gaben. Und diese drei Wirkungsweisen des Geistes können natürlich gleichzeitig auftreten. Ja, sofort. Genauso können sie auch nacheinander auftreten. Oder es kann ein großer Zeitabstand dazwischen liegen, dass jemand wiedergeboren ist und dass jemand erfüllt wird. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich und darf unterschiedlich sein. Wenn jemand zum ersten Mal mit dem Geist Gottes erfüllt wird, sozusagen diesen Durchbruch kriegt in die Kraft Gottes hinein, dann spricht die Bibel auch vom Getauftwerden im Heiligen Geist. Das ist sowas wie die Initialzündung. Wenn der Motor erstmal startet, aber er möchte ja weiterlaufen. Deshalb gibt es auch und sollte es und kann es weitere Erfüllungen mit Gottes Geist geben. Also nicht nur diese eine Erfahrung, die ist wichtig, es geht erstmal los. Aber weiter, lasst euch beständig vom Heiligen Geist erfüllen, sagt Paulus mal. Dann schreibt er noch, wie das geht. Ja, Epheser 5. Also nicht nur einmalig. Gerade bei dieser Epheser 5 Stelle ist wieder eine interessante Parallele, die wir bei Pfingsten schon mal hatten. Da sagt er, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung liegt, sondern werdet immer wieder Präsenz voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das ist merkwürdig, ja? Oder Antiparallele, das ist so ein Vollsein, es gibt es in negativer Weise, vollgelaufen sein, Alkohol, das Bessere ist, im Heiligen Geist voll sein und überlaufen. Und vielleicht ist die Parallele, weil es manchmal, wenn die Kraft so stark kommt, manche sich nicht so ganz auf den Beinen halten konnten, dass das so aussah. Könnte sein, muss nicht so sein, alle Freiheit. Ich möchte aber nochmal sagen, dass Gottes Geist auch auf Menschen kommt und sie mit Gottes Kraft erfüllt oder sie, dass es wieder rauskommt und dass sie in den Dienst von Jesus reinkommen, in die Gaben, das lehrt die Bibel sehr klar. Das hat Jesus gelehrt, das hat Johannes der Täufer gelehrt, die ersten Jünger, ersten Christen haben das immer wieder erlebt und auch verkündigt. Und ohne diese dritte Dimension fehlt uns etwas, da fehlt eine Kraft, die Gott uns zugedacht hat. Wir können trotzdem den Heiligen Geist haben, wir sind wiedergeboren, wir kommen in den Himmel, das ist keine Frage, da geht es nicht bei den Gaben drum, die sind für die Erde, nicht für den Himmel. Ja, Gott braucht die nicht, für die Erde. Und Gott wird sicher auch mit uns wirken und durch uns wirken auch, das ist immer eine Frage des Maßes, ja. Aber es ist ein Mangel an Kraft feststellbar, wo diese Erfahrung fehlt. Und Jesus und die Apostel meinten, dass sie diese Kraft brauchen, um wirksame Zeugen für Jesus zu sein. Paulus sagt mal, das Wort Gottes, Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wir können ein frommes Reich aus eigener Kraft aufbauen und gestalten und erhalten. Machen wir haufenweise. Aber wenn es um Gottes Reich geht, dann braucht es Gottes Kraft. Das geht nicht anders. Jetzt habe ich den dritten Punkt hier in der Fülle des Geistes leben. Und da wäre das erste die Fülle empfangen oder der Punkt, wie er kommt, wenn ihr wollt. Ich kann nur das empfangen, was Gott gibt. Und ich kann auch nur etwas empfangen, wenn Gott etwas gibt. Ja? Kann das nicht produzieren. Das heißt, ich bin von Gott abhängig. Und trotzdem habe ich Verantwortung. Wenn Jesus sagt, der Geist weht, wo er will, oder der Wind weht, wo er will, Geist ist wie Wind, dasselbe Wort, im Zusammenhang muss es Wind heißen, das war Johannes 3, aber viele übersetzen es, der Geist weht, wo er will, und sagen damit, bei mir leider nicht, ich kann nichts dafür, und es bleibt alles beim Alten. Das ist eine fromme Ausrede für vieles. Das hat Jesus so nicht gesagt. Und wenn schon, habe ich immer noch die Verantwortung, wenn der Wind weht, ob ich dann Segel setze und mich treiben lasse von dem Wind oder ob ich das Schiff fest vertaue oder noch einen Plan drüber mache, dass es ja nicht vom Wind fortbewegt wird. Das ist meine Sache, ich abschirme. Oder im Hebräerbrief steht mal, dass es Austeilungen des Heiligen Geistes gibt, in vielfältiger Weise. Es war für die ersten Christen normal. Dann ist es immer noch meine Entscheidung, ob ich das jetzt empfange, ob ich mich öffne oder ob ich es ablehne und sage, nein, danke. Ist nichts für mich, ist mir zu komisch, will ich nicht. Kann ich ja machen, die Freiheit habe ich immer. Ja, aber es ist meine Entscheidung. Oder wenn Gott ruft und mich überführt und ich weiß, jetzt müsste ich diesen Schritt tun, ich müsste diese Sünde endlich mal bekennen und müsste dort auch Jesus bitten, dass er mein Leben neu macht und ich will das auch jetzt wirklich mal ändern und will dort nicht mehr weiter die alte Soße umrühren, na, dann muss ich mich entscheiden. Will ich das jetzt? Mache ich das jetzt? Oder sagt Gott mir das, aber sagt, nee, ich bleibe bei dem, es ist so bequemer und ich mag es auch. Es ist meine Entscheidung. Und wenn Jesus an der Tür klopft, kann ich aufmachen oder die Tür zulassen. Das ist meine Entscheidung. Von daher, ich habe Verantwortung. Wenn ich mich öffne, Jesus in mein Leben hinein bitte, um Vergebung bitte, sag Jesus, dir gehört mein Leben, komm in mein Herz, dann nimmt Gottes Geist Wohnung in uns, dann ist er da. Und diese Erfüllung, auch da ist das zunächst mal Voraussetzung oder es möchte gleichzeitig geschehen, dass ich umkehre, dass ich an Jesus glaube. Ich denke immer, ehe ein Gefäß gefüllt wird mit Gottes Geist, sollte es mal sauber gemacht werden, aufgewaschen. Ja, wenn du einen Glaskrug hast, einen Haufen Schlamm drin und du schützt dann sauberes Wasser rein, hast du trotzdem Schlammbrühe drin. Und Leute sagen, was ist denn das hier? Das soll Heiliger Geist sein. Also kommen manchmal kommen Dinge, die Gott tut in Verruf, weil die Gefäße nicht sauber waren, die das empfangen haben. Und als ich mal zu einem geistlichen Leiter bin, der, wo ich wusste und es auch merkte, dass er die Fülle des Geistes hat und ich habe sie nicht, und bin hin und sage, können Sie mich mal segnen und mit mir beten, ich merke, dass ich das brauche und ich will es jetzt auch, da hat er als erstes mir einen seitenlangen Beichtspiegel mitgegeben. Das heißt, wo lauter Sünden aufgezählt sind, die man machen kann. Und sagte, das gehen Sie jetzt mal durch, das machen Sie bitte mal Inventur. Und wenn Sie da fertig sind, dann kommen Sie wieder und bekennen den Rassel, den Sie loswerden müssen, und dann beten wir drum. Das habe ich so gemacht. Das war sehr weise von ihm, glaube ich. Ja, dass das Gefäß erstmal sauber gemacht wird oder sich reinigen lässt, ehe die Füllung von Gott dann reinkommt. Also es ist schlecht, wenn ich in bewusster Sünde weiterleben will, aber dann will ich Gottes Geist haben, um, ja, ich weiß nicht wofür eigentlich. Es geht ja darum, dass Jesus durch mich wirkt und dass er durch mich was tut. Und wenn ich das gar nicht will, dann brauche ich auch nicht, um den Heiligen Geist zu beten. Bloß um ein paar schöne Erlebnisse zu haben, das kann ich auch anders kriegen, billiger. Ja? Also Umkehr, Reinigung, natürlich dann auch Glauben, dass ich vom Wort her erstmal weiß, es ist für mich. Ohne Glauben werde ich bei Gott in der Regel nichts empfangen. Bei allen Dingen. Ja? Es steht drin, Petrus sagt, es ist für alle, die Gott hinzurufen wird, so alle Zeiten hindurch, da bin ich auch mit dabei. Also ist es auch für mich. Wenn ich diesen Glauben habe, dann kann ich zu Gott kommen und sagen, gib mir das. Ansonsten gibt's kein Schema. Das kann ganz spontan, überraschend kommen. Manche haben nie damit gerechnet und plötzlich war es da. Die wussten gar nicht, dass es das gibt. Andere beten drum, empfangen es so. Manche beten einmal, manche vielleicht ein Jahr. Also das, wenn es auch heißt, Jesus tauft mit dem Heiligen Geist, dann kann ich das ja nicht machen. Macht es ja immer noch eher, da ist er auch souverän drin. Ja, ich kann mich zur Verfügung stellen. Ich kann auch für jemanden beten, das ist klar, aber was er wann wie tut, ist immer noch seine Geschichte. Ich kann nur empfangen, was Gott gibt. Es kann vor der Wassertaufe geschehen, es kann danach geschehen, vielleicht auch in der Wassertaufe, nicht in der Bibel bisher, aber warum soll Gott es nicht auch trotzdem machen können? Also die Freiheit hat er immer. In der Bibel habe ich es noch nicht gefunden. Es kann gleichzeitig mit Bekehrung und Wiedergeburt geschehen, es kann danach kommen. Gebet spielt eine Rolle, das kann man in der Bibel sehen. Also die 120 vor Pfingsten haben gebetet, das steht da. Ja. Später haben sie dann für andere gebetet, dass sie den Heiligen Geist empfangen, steht auch da eindeutig. Und wir lesen sehr oft etwas von Handauflegungen. Also, dass Christen, die den Heiligen Geist auch in seiner Fülle schon empfangen hatten, dann anderen die Hand aufgelegt haben, damit sie es auch bekommen. Man scheint das ein Stück auch weitergeben zu können. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist was dran. Es gibt wenige Stellen, wo niemand die Hand aufgelegt hat. Und Gott kann es trotzdem machen, ohne Handauflegung. Aber Pfingsten konnte noch niemand die Hand auflegen, weil noch keiner die Fülle empfangen hatte. Und das zweite Mal, wo es ohne Handauflegung geschieht, bei Cornelius, das hätte der Petrus nie gemacht, der hätte diese Heiden nie angefasst. Da musste Gott das überspringen. Ja? Und das dem Petrus erstmal beibringen, die sind auch clean vor mir. Kannst schon mit ihnen zusammen sein. Ansonsten, wo es berichtet wird ausdrücklich, war Handauflegung dabei. Das sollten wir schon beachten, ja, dass das vielleicht auch was wie eine Regel ist, keine Pflicht, aber häufig. Jedenfalls hat im Neuen Testament sehen wir das, die geistliche Leiterschaft darauf geachtet, dass die Gläubigen mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Und wenn sie gemerkt haben, das war nicht der Fall, dann haben sie das noch geordnet, haben sie das nachgeholt. Also so wach waren sie. Und das war dann immer mit Handauflegung. Vielleicht reicht das zu dem, wie es kommen kann oder wie es kommt. Gott gibt ihn gern, sagt Jesus. Menschen, ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes zu geben wisst, wie viel mehr gibt Gott seinen Geist denen, die um ihn bitten. Vorher sagt er, Vater gibt ja nicht einen Skorpion für ein Ei und eine Schlange für was weiß ich was. Wenn ihr da mal vorher lest, dann merkt ihr, sie sagt, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das sind also Dämonen gemeint, offensichtlich. Und Jesus hat schon dem vorgebeugt, was dann im 20. Jahrhundert welche sagten, die empfangen ja nur Dämonen, wenn sie da beten. Also wenn man da bittet, ist es gefährlich. Gott könnte ja Dämonen, könntest du Dämonen einhandeln, wenn du um Gottes Geist bittest. Jesus hat es anders gesagt. Schon ihr, die ihr böse seid, macht solchen Blödsinn nicht. Wie viel mehr macht es Gott gar nicht. Also ihr kriegt schon das Echte, wenn ihr echt drum betet. Mit Leuten, die auch selber vom Geist erfüllt sind oder so. Oder auch alleine. Ja? Also wir sollten da Mut haben. Kommen wir zu den Folgen der Geisterfüllung. 3,2. Das erste wäre Vollmacht. Ihr werdet meine Zeugen sein, darum geht es ja. Also, dass ich ein vollmächtiger Zeuge von Jesus sein kann. Das ist der eigentliche Sinn, sonst brauche ich den nicht. Und zwar Zeuge in Wort und Tat. Wort bedeutet Inspiration, dass Gott mir zeigt und sagt, was ich sagen soll. Welches Wort dran ist, dass ich im Geist rede oder verkündige. Ja, dass auch eine Verkündigung, eine Predigt vom Geist inspiriert ist. Ich nehme einen fromm verfertigten Aufsatz hier vorlese. Das ist nicht Verkündigung im Heiligen Geist. Gott kann das auch schriftlich helfen, ne? Dass er sagt, jetzt schreibt das so auf und macht das dann. Das meine ich jetzt nicht. Aber es geht bei Zeuge drum, ich muss von Gott her schon wissen, was ich sagen soll. Und dafür sorgt Gottes Geist. Und dazu gehört auch ein Wort, was in der Lutherbibel mit Freimut übersetzt wird. Also sie sagten das Wort mit Freimut oder ergeben uns, dass wir das Wort mit Freimut sagen. Dass man den Mut, die Freiheit hat, alles zu sagen, was Gott einem aufgetragen hat. Also oft ist man ja zu schüchtern und traut sich nicht, mir geht es so. Und Gottes Geist schenkt Freimut, dass ich das sagen kann, dass ich mich traue. Die Freiheit, alles zu sagen, das ist die Übersetzung von Freimut. Und das Zweite, in Tat Gott bezeugen. Da kommen dann die Gaben wieder ins Spiel, dass ich zeige, Jesus ist da, er tut das und das. Da kommt aber auch die Frucht ins Spiel, die Liebe, dass ich in Liebe handle. Ja. Und Kraft, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern Kraft. Und es ist kein Zufall, dass die Bewegung, die Gaben wiederentdeckt hat und lebt, der Teil der Christenheit ist, der weltweit am schnellsten wächst. Das kann man nachweisen. Pfingstbewegung, charismatische Bewegung. Es ist der Teil der Christenheit, die schnell wächst. Und die liberalen Kirchen, die das alles leugnen und alles nur Verstand wollen, die gehen ein, sagte. Und das ist kein Zufall. weil der Gottesgeist eben die Vollmacht gibt, Zeugen zu sein, so dass das Feuer ansteckt. Wenn ich ein echtes Feuer habe, dann kann ich es an der anderen Kerze halten, die brennt auch. Wenn ich eine Pappflamme drauf mache, dann steckt nicht an, aus eigener Kraft. Es braucht das echte Feuer. Äußere Kennzeichen, das ist jetzt ein schwieriger Punkt oder ein interessanter, ich weiß es nicht, das ist nochmal, wie er kommt auch. Wenn man jetzt fragt, woran kann man das sehen? Petrus sagt ja, Gott hat das ausgegossen, was ihr seht und hört. Was hat man gesehen und gehört? Pfingsten, relativ einmalig, Feuer und Sturm. Kam übrigens in der Azusa Street, als Gottes Geist neu kam, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es diese Phänomene auch wieder. Manchmal Erweckungsbewegungen gibt es die auch, aber es ist relativ selten. Das andere, was genannt wird, ist spontanes Reden in anderen Sprachen, spontanes Gotteslob und Prophetie. Das sind so drei Dinge, die immer wieder kommen. Möglicherweise manchmal körperliche Reaktionen irgendwie. Die kann es geben, sind aber nicht unbedingt wichtig. Das sind Reaktionen. Ja? Das sind Reaktionen. Und Menschen können auf dasselbe verschieden reagieren. Körperlich, seelisch und auch geistlich. Ja? Und ich darf die Reaktion nicht mit Gottes Aktion verwechseln. Das war das Problem auch bei den Dingen, die dann zur Berliner Erklärung auch geführt haben, dass man sagt, das ist alles von unten. Gottes Geist auf Menschen kommt, wo noch dämonische Belastungen sind. Und die Dämonen fangen dann an zu quieken und zu schreien und komische Sachen zu machen. Dann hat man die dämonischen Reaktionen auf das Kommen des Geistes gesehen. Und man hat diese dämonischen Reaktionen verwechselt mit dem, wer da gekommen ist. Wir waren doch überfordert, hatten ja keine Erfahrung. Ja, muss das nicht übel nehmen, aber ich muss unterscheiden. Was ist Reaktion? Die kann sehr verschieden sein. Und dann muss ich gucken, was bedeutet das? Und so eine dämonische Reaktion heißt nicht, dass der Geist falsch war. Der war schon echt. Deswegen wurden die ermuntert, die Dämonen, haben sich gezeigt und manifestiert. Ja? Also hier muss ich unterscheiden. Manches kann auch vom Geist Gottes kommen und ausgelöst sein, dass immer mit Kraft durchflossen wurde und dann fängt er. Aber das kann auch ein dämonischer Grund sein oder hat gerade einen Kreislaufkollaps, was weiß ich denn. Da muss man aber genauer hingucken, was es ist. Ja? Deswegen nicht so einen großen Wert auf Phänomene und äußere Dinge. Das ist nicht wichtig und wenn, dann muss ich genau gucken, was es ist. Ja? Und wenn ich denke, ich muss aber da so zittern oder irgendwas, das ist völliger Quatsch. Du musst gar nicht. Ja? Darfst empfangen und gut. Also kein Druck, auch, ne? Es muss so aussehen, das ist alles Mist. Da wird manipuliert und ach, lass das. Gottes Geist wirkt nicht nach Schema. Ja? Und jeder hat doch eine andere Art, ein anderes Gefäß und da reagiert doch auch anders. Ein ruhiger, der wird dann nicht rumquieken. Und einer, der viel Temperament hat, und der kann es nicht lassen, der brüllt eben rum. Da soll er brüllen, ist okay. Aber ja, versteht er das? Das ist Seele, das ist, ja. Es muss nicht bei jedem alles gleich sein. Wenn es eindeutige Kennzeichen gibt, die die Bibel nennt, dann ist es, dass etwas aus dem Mund kommt. Jesus sagt mal, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Also der Mund ist so das Überlaufventil des Herzens. Ja, wenn das so richtig voll ist, dann kommt aus dem Mund was raus. Man könnte sagen, wenn Gottes Geist das Herz erfüllt, der Mund davon froh überquillt. So. Also das nochmal zu den äußeren Kennzeichen. Was es dann bewirkt, neben der Vollmacht, eine neue Vertrautheit mit dem Übernatürlichen. Gottes Geist kommt ja von Gott. Man ist mehr in der Dimension Gottes zu Hause, in den geistlichen Dimensionen. Das bedeutet eine stärkere Intimität mit Jesus und mit dem Vater. Es wird also intensiver, es wird näher. Kann das sein, ich empfinde mal was beim Beten, ich muss das nicht, aber es kann mal sein. Unmittelbarkeit. Verstehe mehr von geistlichen Wirklichkeiten, empfinde sie vielleicht auch, hier ist auch der Geist Gottes und nee, hier ist was Dunkles oder so, ich kriege das mit. Der Geist Gottes in mir kriegt es mit und reagiert irgendwie. Das sogenannte Übernatürliche wird ein Stück natürlicher, könnte ich auch sagen. Es wird normaler. Für die Menschen der Bibel war das ja alles normal, bis für uns ist es erstmal gewöhnungsbedürftig. Ja? Und wir gewöhnen uns dann wieder dran an das, was bei Gott normal ist. Das bewirkt der Geist Gottes. Und das kann natürlich zu Spannungen führen. Man spürt zum Beispiel stärker, hier ist Gottes Geist da, hier ist ein offener Himmel und hier nicht. Oder es gibt Quellwasser, das frisch sprudelt, und es gibt abgestandene, lauwarme, verdreckte Brühe. Man kann auch von der lauwarmen Brühe leben zur Not. Ne? Aber wer Quellwasser geschmeckt hat, der will natürlich immer wieder Quellwasser haben. Man hält es auch in einem stickigen Raum noch einigermaßen aus. Ja, man fällt nicht gleich tot um. Aber wenn ein frischer Wind weht und eine frische Luft ist, dann ist einem das natürlich lieber. So. Und wenn jetzt Christen dieses frische Quellwasser geschmeckt haben, wenn sie den frischen Atem Gottes, die Himmelsluft sozusagen, geschmeckt haben, da drin gelebt haben, dann sind natürlich mit dem abgestandenen Wasser und der abgestandenen Luft nicht mehr so sonderlich zufrieden und zufriedenzustellen. Und dann bekommen sie plötzlich Probleme in irgendwelchen langweiligen Kirchenversammlungen oder Gebetskreisen oder sowas. Das kann passieren. Ja? Und dann ist sehr die Frage, wie man reagiert. Sehr die Frage, wie man darauf reagiert. Sehe ich auch dann noch, dass mir der Heilige Geist gegeben ist, damit ich anderen diene? Oder sind das jetzt Erfahrungen, die mir zur geistlichen Selbstbefriedigung dienen? Wenn das zweite der Fall ist, dann werde ich mir immer eine Truppe suchen, wo es immer schön ist und alles schön so ist, wie ich das liebe und wo ich auch diese frische Luft und das Quellwasser habe und die anderen sind mir dann egal. Also hier ist jetzt ganz stark auch meine Liebe gefragt und ob ich immer noch weiß, es ist ein Geschenk und ob ich immer noch weiß, ich bin nicht besser als die anderen, wenn ich da ein Geschenk habe. Liebe und Demut, auch mal Reife, sind da sehr gefragt. Oder suche ich nur fromme Selbstbestätigung oder so. Es kann natürlich auch dazu kommen, dass andere das dann ablehnen, was ich entdeckt habe. Und dass ich dann ganz schwer habe, dass sie das auch nicht wollen oder nicht können. Und das kann dann auch zu Spaltungen führen. Und das ist immer eine schmerzliche Erfahrung, wo man genau hinschauen muss, wo die Ursachen liegen. Oft liegen sie nämlich auf beiden Seiten. Also auf denen, die das nicht können und nicht wollen und ablehnen, und auf denen, die sich einfach unreif und hochmütig verhalten und denken, sie müssten das allen drauf drücken, was ihnen gerade wichtig geworden ist, und gar nicht den Zeitpunkt Gottes abwarten können und auch nicht die Art von Jesus haben, sondern der fromme Hochmut ihn so schon aus allen Knopflöchern schaut, dass die anderen das bloß noch anstinkt. Ja, und dann gibt es natürlich Zoff. Also bitte genau hinschauen. Manchmal geht es so schlicht um Macht und Kontrolle. Bei denen, die ihre gewohnte Ordnung schön behalten wollen, oder auch bei denen, die gerne charismatisch manipulieren wollen. Ja, guck da mal hin. Kontrollgeist ist was anderes als Heiliger Geist. Sollte man unterscheiden. Und zwar auch bei den Charismatikern, nicht bloß bei den anderen. Und auch der Zeitgeist kann sich fromm tarnen. Und Zeitgeist heißt heute Individualismus. Ich mache mein Ding alleine. Ich und der Jesus, das reicht. Ich brauche die anderen nicht. Zieh mich zurück in meine vier Wände und mache mein Ding. Und genieße mein Leben. Das ist nicht Gemeinde Jesu. Das ist nicht die Ordnung Gottes. Ja? Also es gibt nicht nur so verhärtete Christen, die zu stur sind, das mal aufzunehmen, was Gott tut, und die nur alt und traditionell sind oder selbstgerecht und alles als übel deklarieren, was ihren Horizont übersteigt, sondern es gibt auch Christen, die so hochmütig sind oder wo der Zeitgeist sich auch fromm tarnt. Ich kann nicht mit dem Haupt verbunden sein, wenn ich nicht mit seinem Leib verbunden bin. Und der Leib ist manchmal unbequem, da zwackt es auch manchmal, da sind auch Krankheiten, und genau das ist das Gebiet, wo meine Heiligung passiert, wo meine Reifung passieren soll. Wenn ich da ausreiße, mich nicht drin reinstelle, nehme ich Schaden, dann kommt Gott auch nicht zum Ziel. Er kommt im Alltag zum Ziel, dort in den Reibungsflächen, dort, wo ich drinnen bin. Das muss ich auch mal aushalten können. Ja? Also da braucht es auch eine Führung. Es ist spannend. Ja? Und ich will jetzt nicht sagen, man darf nicht rausgehen oder irgendwas, sage ich nicht. Aber man muss es genau mal anschauen. Was läuft hier eigentlich? Und was ist Gottes Wille? Bitte ich euch drum. Und dann denke ich, wir sind noch lange nicht auf neutestamentlichem Niveau. Jedenfalls ich nicht. Also das, was Pfingsten da abgegangen ist und so danach, Apostelgeschichte 5, wurden alle geheilt, so Schatten drüber und so, das haben wir nicht. Also uns steht noch viel bevor. Vieles war verschwunden oder nur im Geheimen oder an einzelnen Stellen durch die Kirchengeschichte. Es hat die Dinge immer gegeben, von denen ich die ganze Zeit rede, immer. Aber nur an wenigen Orten und ziemlich selten. Ja? Und wir sind in einer Zeit, wo Gott das neu schenkt, wo das neu aufbricht, wo das auch wieder hergestellt wird, wo auch die biblischen Ämter wieder kommen, vielleicht in einer umgekehrten Reihenfolge, also verschwunden sind. Ja? Hirten und Lehrer sind immer geblieben. Evangelisten kamen im 19. Jahrhundert wieder. Propheten, Apostel sind jetzt im Werden, wobei nicht jeder, der sich Prophet oder Apostel nennt, einer ist. Wer sich selber so nennt, schon gar nicht. Wenn andere jemanden so nennen, kann es sein, dass es der Fall ist. Ja? Auch da sind wir oft noch nicht auf dem Niveau, was ich in der Bibel finde. Also auch genau hinschauen, aber Gott schenkt die Dinge zurück, er gibt sie zurück, da bin ich sehr froh drüber. Und wir haben da sehr viel Grund, dankbar zu sein für das, was Gott schenkt. Aber wir haben auch viel Grund, demütig zu sein und zu wissen, wir haben noch lange nicht alles. Und egal, wie viel wir empfangen haben, es ist immer noch auch ein Mangel. Und geisterfüllte Christen sind nicht besser als andere, die diese Erfahrung noch nicht kennen. Manchmal sind die in der Frucht des Geistes sehr viel weiter als die frommen Überflieger. Wir bleiben fehlbar, auch mit dem Heiligen Geist. Wir können großen Mist machen. Korintherbriefe, lest mal, was da alles los war. Waren geisterfüllte Christen, die hatten keinen Mangel an irgendeiner Gabe, möchte ich erstmal hinkommen. Aber trotzdem gab es Massenprobleme. Ja, Massenprobleme. Das bleibt so. Auch geistliche Christen können aus dem Fleisch leben und es gibt da Vermischungen. Deshalb Prüfung der Geister. Und deshalb gehört das auch alles zusammen, der ganze Geist für die ganze Gemeinde. Also das Charismatische ist nicht alles im Heiligen Geist. Es gehört mit rein. Aber Heiligung, all die Dinge sind genauso wichtig. Also nicht nur eine Dimension. Dass wir auch immer wieder uns das gefallen lassen, dass Gottes Geist an uns wirkt, dass wir Sünde erkennen, dass wir sie bekennen, dass wir umkehren, dass wir uns reinigen lassen. Dass er in uns wirkt, dass die Frucht des Geistes weiter sich ausbildet, dass Liebe und Demut sich entfalten, dass er uns leitet, dass seine Kraft immer wieder neu kommt. In allen Bereichen. Allen Bereichen nach Wachstum auch streben. Ja? Wer meint, dass er alles schon hat, der ist von allen guten Geistern verlassen, jedenfalls im Geist Gottes. Ja? Und wer meint, allein alles haben zu können, auch. Der Leib sind eben viele, es hat keiner alles, deswegen brauche ich die anderen. Ich brauche sie. Und Gott hat mich dort reingestellt, zu den anderen, die das haben, was ich nicht habe. Und ich habe was, was die brauchen. Nur gemeinsam, das heißt in gegenseitiger Ergänzung und Korrektur, können wir in Gottes Fülle leben. Gottes Geist vereint mit Gott und er vereint untereinander. Das ist nochmal wichtig, Gottes Geist vereint mit Gott und er vereint untereinander und sein Wirken wird immer in Harmonie mit dem sein, was hier drin in der Bibel steht, mit Gottes Wort, weil er das gegeben hat und er wird sich selber nicht widersprechen. Soweit mal.